Deutschlandfunk, der Tag.
Ich sag mal so, 2 Tage nach den Wahlen, da geht uns der Gesprächsstoff bestimmt noch nicht aus. Das war ein Ruck mit Ansage, der da durch Thüringen, Sachsen und auch den Rest des Landes gezogen ist. Wir möchten heute wissen, wie migrantische und migrantisierte Communities im Osten auf den Wahlausgang blicken. Nachdem es eine Partei an die Spitze geschafft hat, die vom Verfassungsschutz in beiden Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Das gab es so in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht. Hier hören wir mal eine Stimme aus Sachsen, aus dem Brennpunkt der ARD.
Ich habe mir natürlich schon überlegt, wo es hingehen könnte, falls es hart auf hart kommt und die AfD hier ihr Programm umsetzen würde.
Und das vertiefen wir gleich im Gespräch mit Ayman Kasawa aus Thüringen. Da ist die AfD auf Platz 1, in Sachsen auf Platz 2. Regieren will aber keine andere Partei mit den Rechtsextremen. Und stattdessen schauen jetzt alle auf Sarah Wagenknecht und ihr Bündnis Sarah Wagenknecht. Das nennt die CDU gerade wahlweise Kreml-Ableger oder Kaderpartei einer Person oder auch Blackbox. Ist denn das BSW wirklich noch so eine Wundertüte? Und vor allem aber, wäre die junge Partei jetzt aus dem Stand überhaupt regierungsfähig? Der Tag am 3. September 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Die AfD hat also mehr als 30% geholt. In Thüringen war Björn Höcke dann am Wahlabend auf allen Kanälen, hat Fernsehinterviews gegeben und triumphiert. Ayman Kasawa lebt in Thüringen schon seit über 30 Jahren. Er ist Palästinenser, Vorsitzender des Ausländerbeirats in Weimar und Geschäftsführer von DAMOST, dem Dachverband von MigrantInnenorganisationen in Ostdeutschland. Und jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo.
Was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als am Wahlabend die Ergebnisse veröffentlicht wurden?
Oh, das ist eine gute Frage. Also die Umfragen waren ja auch im Voraus schon, muss ich sagen, deutlich und klar. Aber trotzdem, als die Wahlergebnisse rausgekommen sind, da war echt eine große Enttäuschung, aber auch etwas Wut in mir selber. Obwohl man das, wie gesagt, von den Umfragen schon zu erwarten hat.
Die AfD ist ja erwartungsgemäß in beiden Bundesländern eine starke Kraft geworden, obwohl sie eben vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, kommt sie über 30% in beiden Bundesländern. Sie sagen, Wut, macht Ihnen das auch Angst?
Natürlich, ja. Ich meine, wenn man wütend ist, dann, weil man dann auch anders erwartet hat, dass die Menschen auch schon, sage ich mal, demokratische Wahlen oder demokratische Parteien wählen. Und Sie haben es ja gesagt, das ist jetzt auch so eine rechtsextreme Partei nicht so einfach hinzunehmen, dass sie dann auch gewählt werden, weil sie auch das erste oder die erste Sache, was sie dann sagen, ist es gegen Migration. Und also wir wissen alle auch, dass Migration für Deutschland, aber auch für Ostdeutschland sehr wichtig ist.
Und wenn Sie sagen, die argumentieren stark gegen Migration, haben Sie denn jetzt Angst davor, dass die AfD ihr Programm auch durchsetzen könnte aus dem Wahlkampf?
Also in Thüringen, also Sie haben jetzt, sage ich mal, die Macht, etwas zu erreichen, also von Ihren Zielen. Aber ich hoffe, dass trotzdem, also trotz auch den Wahlergebnissen, dass die Zivilgesellschaft und die demokratischen Parteien auch etwas entgegensetzen zu können.
Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wenn wir kurz bei der Partei bleiben. Was genau halten Sie denn für gefährlich, was die AfD da im Wahlkampf propagiert hat und was jetzt tatsächlich dann umgesetzt werden könnte?
Die Abschiebepläne, auch wie Sie das auch nennen, diese linke Projekte, also dass Sie unsere Projekte auf alle Fälle dann schon auch finanziell aushungern lassen.
Die Fördermittel sollen gestrichen werden, ne?
Genau, und ja, besonders auch die Projekte, die auch mit Migration zu tun haben. Ja, und das sind dann auch die 2 wichtigsten Sachen, die auch in Ostdeutschland schon sind, so Strukturen, Projekte für Migration, Integration und Teilhabe. Und das sind dann unsere Ängste und Besorgnisse. Dazu kommen natürlich Erfahrungen von Rassismus, Diskriminierung, die auch sichtbarer geworden sind und verstärkt durch diese auch Politik, die, sag mal, so etwas legitimiert.
Ja, so drückt es auch die Antidiskriminierungsbeauftragte aus des Bundes, die eben auch sagt, das ist weder im Westen noch im Osten ein neues Problem, Rassismus, aber es wird sichtbarer. Wie erleben Sie denn den alltäglichen Rassismus?
ganz ehrlich, sehr offen zurzeit. Und in Thüringen werden auch, sage ich mal, Flyer und Sticker schon verteilt, wo man auch die Menschen erniedrigt. Und nicht nur rassistisch. Also ganz ehrlich, ich finde es auch eine höhere Stufe als Rassismus, was jetzt im Anlauf ist, dass man auch schon Sticker und Flyer gegen Migration und gegen Menschen, die auch andere Hautfarbe haben oder anderes glauben. Also wenn man auf die Straße läuft, wenn man auf den Bus wartet, da kommen diese Blicke, diese Hassblicke oder die Blicke, die auch direkt Signale schicken, hey, was machst du hier, du gehörst nicht hierher. Also da sind die Blicke, da sind die Signale, aber auch die direkte und offene rassistischen Angriffe im Moment, dass man dann auch eine Frau mit Kopftuch anspuckt, dass man dann direkt mal sagt, hey, also Ausländer raus. Und das ist dann echt in den letzten paar Wochen sehr sichtbar, sehr stark schon gekommen. Ich meine, wir haben BusfahrerInnen, die auch im Bus angegriffen werden. Wenn man im Bus sitzt, da hat man 4 Sitzer und da kommt kein Mensch dazu, also zum Sitzen und so. Und das ist, was ich ganz ehrlich für gefährlich halte, dass die Menschen auf der Straße, also im Alltag auch, diese offenen Rassismus erleben müssen. Und wir haben jetzt, sage ich mal, jetzt ganz ehrlich, seit ein paar Jahren die Hauptrolle in einem Horrorfilm hier in Deutschland. Also die Parteien oder die Politik, sie nutzen immer die Migration als irgendwie Wahlkampf oder Propaganda und sowas, obwohl sie auch die PolitikerInnen wissen, dass ohne Migration wird dieses Land nicht funktionieren. Und weil ich sage mal auch direkt jetzt, wenn wir die Arbeit für einen Tag niederlassen, die MigrantInnen hier in Thüringen, sage ich direkt auch, dann wird dann das Leben auch stehen bleiben.
Und das, was Sie schildern und auch diese Verschärfung der Forderungen in der Asyl- und Migrationsdebatte, das ist ja nichts, was die AfD zum Unikum macht, sondern das ist ja auch eine Debatte, die gerade die anderen Parteien, auch die Bundesregierung führt, nach Solingen, vor den Landtagswahlen, auch heute wieder bei diesem Treffen im Bundesinnenministerium, ne, wo es ja auch nochmal um Migrationsverschärfung gehen soll, die da debattiert werden. Wie nehmen Sie das wahr, dass das tatsächlich auch ein Diskurs ist, der ja auch auf die anderen Parteien übergeschwappt ist?
Nee, ich habe es ja von, also ich meine, Straftäter müssen natürlich bestraft werden. Sie müssen auch gerechte Strafe bekommen. Wir verurteilen solche Taten scharf. Solingen, Mannheim und so, das sind ja auf alle Fälle, das ist aber nicht, das spiegelt nicht die Migration. Da sind Straftäter, die unterwegs sind und wir haben Sicherheitsbehörden, die damit auch schon sich damit beschäftigen. Aber die Politik muss menschenrechtsorientiert, immer orientiert sein. Und ich finde es, dass man dann Asylrecht mit Straftaten vergleicht, ist nicht produktiv.
Was erwarten Sie denn von der Politik, um sie zu schützen, also auch speziell jetzt im Osten? Fühlen Sie sich da zum Beispiel von der viel zitierten Brandmauer der CDU geschützt?
Nee, wir müssen erstmal mit CDU ins Gespräch kommen. Also ich meine, es, wie gesagt, also es gibt ja, die Migration war immer auch die erste Sache, die auch angesprochen wird. Wir müssen die Migration beschränken, begrenzen und diese Abschiebepläne, wie Sie haben es auch vorhin gesagt, das ist ja von allen Parteien und das ist dann, was auch uns nicht fröhlich macht, dass man dann auch über Abschiebepläne denkt, nicht aber über Lösungen hier. Wie können wir die Menschen hier also behalten, dass sie auch ihren Beitrag in diesem Land auch leisten für eine gute oder für ein gutes Zusammenleben. Und das ist, was uns diese Sache stört. Also man redet über Abschiebepläne, aber nicht über Teilhabemöglichkeiten. Wie können wir diese Leute stärken im Bauern, dass sie dann auch ihren Beitrag in diesem Land leisten.
Das ist ja das eine Thema, also Migration, Asyl, damit wurde auf jeden Fall auch Wahlkampf gemacht. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigen Themen in Thüringen, für die es sonst einfach Lösungen braucht, die vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen sind, zumindest in der medialen bundespolitischen Berichterstattung?
Also es gibt ja, die Themen hier im Osten sind ja auch vielfältig, muss ich sagen. Und das ist also, wir haben ja fast fast 35 Jahre schon Wende, aber wir haben leider die das Land ist noch geteilt. Also wenn es jetzt auch ohne Grenze ist oder sowas, das Land ist noch geteilt. Und da muss die Politik auch die Menschen im Osten auf alle Fälle mitnehmen. Sie müssen mit ihnen reden und nicht nur über sie reden. Also ich meine jetzt den ganzen Osten, die Menschen im Osten fühlen sich irgendwie ignoriert und nicht mitgenommen. Und das ist auf alle Fälle ein Teil das Problem in Thüringen, aber auch in Ostdeutschland.
Aber dann ist der Kern des Problems eher so eine Art von sozialer Unsicherheit, diesem Gefühl oder das Thema soziale Sicherheit noch mal mehr als Migration?
Also das spielt auf alle Fälle eine Rolle, weil auch die Menschen, die unsicher sind, natürlich versuchen sie einen Schuldigen. Und da ist es jetzt, wir spielen so als Sündenbock in Ostdeutschland. Und das ist ja ein Problem. Natürlich, die soziale Gerechtigkeit sollte dann auch so reformiert werden oder angegangen werden. Aber auch in Bildung, ich meine, sind jetzt diese Infrastruktur in vielen Sachen musste man auch richtig angehen und da musste man auch lösungsorientiert und wirkungsorientiert arbeiten als Politik. Ja. Mhm.
Ihre gefühlte Unsicherheit, der Rassismus, der Rechtsextremismus auch, den Sie beschreiben, der ist groß in Thüringen, in Sachsen auch, aber Sie wohnen jetzt in Thüringen. Und das eben, obwohl der Ausländeranteil ja vergleichbar gering ist. Also wenn wir jetzt einfach mal eine quantifizierbare Größe nehmen wollen, ne, Ausländeranteil. Wie erklären Sie sich das?
Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Also ich meine auch in Thüringen, also sie haben also die Städte, wo es auch wo die meisten MigrantInnen leben, das ist der AfD-Anteil oder die Stimmen bei AfD ist es nicht so hoch wie im ländlichen Raum. Und im ländlichen Raum leben kaum MigrantInnen. Das heißt, ich meine, es ist ein Ausländerhass ohne Ausländer, sage ich mal. Und das ist ja was nicht erklärbar ist. Aber wir denken, dass die Medien und diese negative Berichterstattung über Migration oder über sowas spielt eine große Rolle. Aber auch die Social Media ist auch zurzeit, es ist vielleicht auch Hauptquelle für Informationsakquise. Bei vielen Menschen und ja, wir wissen alle, dass die AfD auch in den sozialen Medien sehr stark ist und sie bilden auch viele Menschen bilden ihre Meinung darüber. Ja.
Sie haben
also Medienberichterstattung spielt auch eine Rolle. Mhm. Ja.
Sie haben jetzt vorhin von einem Horrorfilm gesprochen, in dem migrantische Menschen in Thüringen, im Osten Deutschlands leben. Sind Sie auch mit Menschen im Austausch? Sie sind ja gut vernetzt, sehr gut vernetzt. Die überlegen jetzt rund um die Wahl, das Bundesland oder sogar auch Deutschland zu verlassen?
Auf alle Fälle. Ich meine, wir haben ja die Kommunalwahlen auch vor ein paar Wochen schon gehabt und sowas. Und die Ergebnisse waren auch nicht für uns fröhlicher als die jetzt. Und die Menschen überlegen sich auf alle Fälle, dass sie auch Ostdeutschland verlassen. Und ich denke, die meisten warten aber auf ihre behördlichen Schreibkram. Also das heißt, wenn sie ihre Papiere haben und so weiter, werden sie sich was Neues suchen. Und das ist bestimmt nicht in Ostdeutschland.
Mhm. Haben Sie auch schon mal drüber nachgedacht?
Ich bin selber nicht so einer. Also ich bin seit über 34 Jahren in Ostdeutschland. Ich liebe dieses Land. Und ich werde hier bleiben, egal was kommt.
Sie haben vorhin die Erwartung nochmal auch nicht nur an die Politik, sondern auch an die Mehrheitsgesellschaft sozusagen gerichtet. Da wollten wir ja nochmal drauf zurückkommen. Ne? Was erwarten Sie von denen, von Ihren Mitmenschen, Ihren Nachbarinnen und Nachbarn?
Dass sie sich klar und deutlich positionieren. Entweder bin ich für eine offene Gesellschaft oder bin ich dagegen. Aber so zwischendurch, mal da, ist es echt überhaupt nicht annehmbar. Und das ist in Zusammenarbeit Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam. Und auch mit uns als Migrantinnen in Ostdeutschland muss gesprochen werden, nicht nur über uns.
Ayman Kasawa, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne und dir die Zeit.
Erlöser Gestus in der Politik halte ich immer für gefährlich, aus historischen Gründen. Und wenn eine Partei plakatiert mit dem Gesicht einer Frau, die gar nicht zur Wahl steht, und dann steht, wir geben der Zukunft eine Heimat, dann ist das eine geradezu, wie soll ich das nennen, eine Verheißung, die überhaupt nicht erfüllbar ist.
Und umso größer ist dann die Enttäuschung. So hat es der ehemalige Präsident des Bundestags, Wolfgang Thierse von der SPD, im Deutschlandfunk gesagt nach den Landtagswahlen, bei denen das BSW eben locker aus der Hüfte zweistellig geworden ist. In Sachsen knapp 12% und in Thüringen sind es knapp 16% geworden. Dafür hat vor allem Namensgeberin Sarah Wagenknecht selbst gesorgt und das hört man ihr jetzt auch so ein bisschen an.
Wer mit uns koalieren möchte, muss auch mit mir sprechen. Wir sind das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Auch wenn die Details dann noch von Fachpolitikern geregelt werden sollen. So hat sie es dann noch im ARD-Interview nachgeschoben. Und genau diese Details interessieren uns jetzt aber. Wie läuft das ab? Was steckt hinter der angeblichen Wundertüte BSW? Was ist schon bekannt? Sprechen wir drüber mit André Brodotz. Er ist Professor für politische Theorie an der Uni Erfurt. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, an Frau Wagenknecht kommt keiner vorbei, findet zumindest Frau Wagenknecht. Wir haben es gerade im O-Ton gehört. Was ist denn das für ein Verständnis von Parteiarbeit?
Ja, es ist in der Tat ein sehr offensives Verständnis, dass im Bündnis Sarah Wagenknecht immer Sarah Wagenknecht drinsteckt. Andererseits müssen wir sagen, andere Parteien schauen auch schon immer von ihren Bundeszentralen darauf, was in den Landesverbänden gemacht wird. Aber die Rhetorik ist genau eine andere. Man versucht, den Einfluss eher runterzuspielen, gesteht den Leuten vor Ort eine große Autonomie zu und würde nicht darauf pochen, etwa Friedrich Merz, dass die wichtigen Fragen in Thüringen auch mit ihm zu besprechen seien, wenn Mario Vogt hier verhandelt. Das ist schon auffällig und sicherlich auch ein ganz neuer Akzent, den wir hier in der bundesrepublikanischen Parteienlandschaft beobachten können.
Alles ziemlich neu gerade rund um das BSW. Was glauben Sie, macht die Partei das denn mit?
Ja, die Partei ist ja auch noch eine sehr kleine Partei. Die Landesverbände haben ja zweistellige Mitgliederzahlen. Ich glaube, in Thüringen sollen es inzwischen 80 sein. Das ist alles noch sehr überschaubar. Das macht es auch in dieser Phase sicherlich noch einfach. In Zukunft wird es schwieriger sein, von oben so sehr auch noch in die Landesverbände hinein zu regieren. In dieser Phase nutzt es Wagenknecht sicher aus. Aber ich denke, es ist auch ein Stück weit dem geschuldet, dass die Wählerinnen und Wähler des BSW dies wahrscheinlich auch erwarten, weil tatsächlich zwei Drittel von ihnen auch in Vorwahlbefragungen sehr deutlich gesagt haben, ohne Sarah Wagenknecht würden sie dieses Bündnis eben nicht wählen.
Das BSW selbst hat ja angekündigt, ein richtig ausführliches Parteiprogramm, das wird erst nach der Bundestagswahl, also in einem Jahr aufgesetzt. Das ist ja noch eine Weile hin. Und politische Konkurrenten, die bezeichnen die Partei deswegen jetzt unter anderem als Blackbox. Ist es das denn auch für Sie oder sind Ihnen die Positionen schon klar jetzt nach den Wahlkämpfen?
Nee, ich würde dem auch noch zustimmen. Wir haben programmatisch zwar einige große Akzente, das sind auch die, die in der Landespolitik gesetzt wurden und damit aus der Bundespolitik übernommen, vor allen Dingen was die Haltung und die Außen- und Sicherheitspolitik angeht, im Hinblick auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine, auch im Hinblick auf Zuwanderungsfragen und deren Regulierung und ein Stück weit sicherlich auch im Hinblick auf sozialpolitische Fragen. Darüber hinaus ist es sehr wenig, was da programmatisch bekannt ist. Blackbox ist aber das BSW sicherlich auch, weil sich diese Fraktionen, die sich jetzt bilden werden in Thüringen und in Sachsen als Gruppen auch erst einmal finden müssen. Wir werden in beiden Fraktionen Neulinge haben, die noch keinerlei Erfahrung haben mit dem parlamentarischen Betrieb. Und in beiden Fraktionen könnte es dazu kommen, dass sie darüber hinaus auch noch gleichzeitig Regierungsfraktionen werden könnten. Damit nochmal in einer besonderen Rolle, was die Stabilität der Regierung in den Landtagen angeht, auch noch hineinwachsen. Das sind große Herausforderungen und gleichzeitig große Unsicherheit für alle Koalitionspartner des BSW.
Lassen Sie uns vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Themen eingehen, weil ja in der Tat, also es gibt schon einen Europawahlkampf, der wurde bestritten, da hat man ein bisschen was über die Partei gelernt, jetzt in Thüringen und Sachsen auch. Einiges an Personal steht ja auch schon fest, also einige Prominente auch mehr oder weniger, die aus der Linken eben mit rübergekommen sind, Fabio De Masi zum Beispiel, der als Spitzenkandidat ins Europaparlament gezogen ist, Amira Mohamed Ali zum Beispiel. Jetzt ist es aber so, wenn es tatsächlich zu einer Regierungsbildung kommen sollte, dann müssen ja 15 Sitze in beiden Landtagen jeweils besetzt werden und es muss viel Personal drumherum auch geben. Wie schätzen Sie das denn stand jetzt ein? Hat das BSW das Personal und ist damit auch überhaupt regierungsfähig?
Damit würde ich jetzt schon rechnen. Gerade die Besetzung der Listenplätze im Landtag ist sozusagen die kleinere Hürde. Ich glaube, die größere Hürde wird es tatsächlich sein, möglicherweise Staatssekretäre zu finden mit gewissen Kompetenzen in den Politikfeldern. Aber man muss auch sehen, dass BSW ja schon bei der Listenaufstellung darauf geachtet, dass es nicht nur ehemalige Politikerinnen und Politiker sind, die aus anderen Parteien kommen, sondern auch zum Teil Handwerker, Unternehmer etc., die mit einer gewissen Kompetenz aus ihrer Lebenswelt heraus in die Politik kommen. Da lassen sich sicherlich auch Politikfelder finden. Und es gehört ja auch zur Programmatik, dass man dichter wieder an die arbeitende Bevölkerung heran will, sodass das jetzt auch nicht ganz überraschend käme, wenn man hier doch etwas wagt, in Anführungsstrichen, im Hinblick auf politische Unerfahrenheit, aber auch gleichzeitig Erfahrenheit aus den entsprechenden gesellschaftlichen Bereichen, aus denen dann diese Menschen kommen könnten. Ich sehe eigentlich für das BSW aus der gleichzeitigen Regierungsbeteiligung, die sich abzeichnet, auch mal eine besondere Herausforderung eher darin, dass sie im Moment in ihren Landesverbänden die Führungsfrage weitgehend geklärt haben. Das heißt, wir haben etwa hier in Thüringen mit Katja Wolf sozusagen eine prominente und auch unangefochtene Spitzenkandidatin, und in Sachsen ist es ähnlich aufgestellt. Wenn aber dieses Führungspersonal jetzt in die Ministerialämter wechseln sollte, werden diese neuen Fraktionen vor der Aufgabe stehen, ihre Fraktionsführung neu zu bestimmen. Und das wird sehr interessant zu beobachten sein, weil dann gibt es doch neue, wichtige Ämter in diesen Gruppen zu verteilen, deren Führungsfrage quasi noch nicht geklärt ist. Und wie diese Konflikte, diese Interessenskonkurrenzen ausgetragen werden, ob auch alle bei der Stange bleiben, die dann vielleicht nicht zum Zuge kommen, das wird wirklich sehr, sehr interessant zu beobachten sein und von außen im Moment noch gar nicht abzuschätzen, wie das ausgehen kann. Wir haben auf der Kommunalebene vielleicht noch einen Satz dazu hier in Thüringen beobachten können, dass es Stadträte gab, die schon nach 14 Tagen aus den Stadtratsfraktionen des BSW und der Partei ausgetreten sind, weil sie sich landespolitisch nicht ausreichend berücksichtigt gefühlt haben.
Interessant. Das ist ja dann, wie Sie es beschreiben, auf jeden Fall die Schlüsselrolle für die Wagenknecht-Partei, die sich sagt, Wagenknecht ja auch im Vorfeld gewünscht hat, jetzt bei den Regierungsbildungen. Ist es denn glaubwürdig, dass sie, wie sie es sagt, nur mitmacht, wenn die Regierung gut wird? Oder ist es eine andere Strategie und setzt sie da eigentlich eher auf die Bundestagswahl? Auch die These gibt es ja.
Ich denke schon, dass Sarah Wagenknecht für sich selbst und für die Entwicklung der Partei sicherlich die Bundestagswahl in den Vordergrund und als primäres Ziel auch ansieht und vor dem Hintergrund auch alle Absprachen, Verhandlungen in den Ländern Sachsen und Thüringen begleiten wird, wie sie es ausgedrückt hat. Also schon darauf schauen wird, ob im Ergebnis eine Koalitionsvereinbarung herauskommt, bei der sie zumindest erwartet, dass sie bundespolitisch für das BSW in einem Jahr nicht zum Schaden, besser noch zum Vorteil sein können. Wie Wagenknecht das aber persönlich abwägen wird, ist auch noch schwer abzuschätzen. Auch da haben wir eine Experimentierphase, würde ich mal sagen, wenn vielleicht Sachsen vermutlich würden die Prozesse etwas schneller laufen als in Thüringen. Da werden wir es das erste Mal sehen, was da an Kalkül vielleicht eingeht. Und von dort ließe sich dann vielleicht ein Stück weit schließen auf das, was in Thüringen passieren könnte. Aber auch hier wieder Blackbox, in dem Fall Blackbox Sarah Wagenknecht.
Es wurde viel mit Sarah Wagenknecht, aber auch viel mit Weltpolitik plakatiert und Wahlkampf gemacht. Und die Wahlerfolge des BSW wurden jetzt einigermaßen konsequent in Russland auch bejubelt. Sarah Wagenknecht hat ja wiederholt gesagt, dass sie sich an keiner Landesregierung beteiligen will, die die Ukraine im Kampf gegen Russland unterstützt. Wird ja relativ schwierig, weil das eigentlich alle Parteien machen, außer der AfD. Wie russlandnah ist denn das BSW?
Ja, Wagenknecht ist in ihren Äußerungen, wirklich hat man den Eindruck, auch von Publikum zu Publikum setzt sie die Akzente etwas anders. Ich habe sie auch mal hier in Erfurt auf dem Domplatz erlebt. Da hat sie das dann versucht, als eine Antikriegsrhetorik generell deutlich zu machen, hat jede Art von Kriegsführung verurteilt, ging auch zum Teil so weit, auch deutlich zu machen, dass sie dementsprechend auch Putin verurteilt. Da muss man so ein bisschen absehen, wie russlandnah das tatsächlich ist. Das Interessante wird, glaube ich, eher bei dieser Thematik sein, wie man diesen Anspruch, diplomatische Initiativen und Einfluss auf die Außenpolitik der Bundesrepublik auf Landesebene dann umsetzen will, wie man das in den Koalitionsverträgen verankern kann, wenn es nicht nur bloße Symbolpolitik sein kann. Diese bloße Symbolpolitik wäre sicherlich erst einmal der Ausweg, von dem ich auch denke, dass er gewählt wird. Das würde beispielsweise bedeuten, dass man sich in einer Präambel zu einem Koalitionsvertrag als eine solche Regierung darauf einigt, dass Thüringen in aller Welt darauf hinwirkt, dass Diplomatie vor Militarisierung steht, etc. Und dass man sich im Konfliktfall, wenn man sich nicht einig ist, im Bundesrat, sofern mal diese Thematik dort auch indirekt berührt sein sollte, im Zweifel auf Enthaltung einigen kann. Das wären so die unkomplizierten Wege, damit umzugehen. Damit würde ich im Moment auch rechnen. Aber auch hier müssen wir wieder sagen, wir gucken ein bisschen in eine Glaskugel und werden erst nach der ersten Verhandlung sehen, ob die Latte vielleicht doch höher gelegt wird. Könnte heißen, dass man doch sogar Bundesratsinitiativen gemeinsam anstoßen will. Und ob sich dann die CDU darauf einlassen wird, das wird dann sehr spannend zu beobachten sein. In Sachsen hat man den Eindruck, etwas eher noch, weil ja auch Michael Kretschmann sich schon im Wahlkampf deutlich von seiner eigenen Partei in diese Richtung bewegt hat. Mario Vogt hingegen als bekennender Transatlantiker wird sich da sicherlich deutlich schwerer tun als sein sächsischer Kollege.
Also eine gespaltene CDU, okay, könnte die Folge sein. Aber nach einem Ende der Westbindung Deutschlands klingt es jetzt noch nicht. Wir warten ab. Kürzlich hat der deutsch-deutsche Liedermacher Wolf Biermann in der Zeit formuliert, dass Wagenknecht und Höcke sozusagen das politische Brautpaar der Stunde sein. Das ist ein Zitat, ist natürlich besonders spitz formuliert. Aber wie nah sind sich denn die beiden Parteien?
Ich würde das nicht unterschreiben, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die Ähnlichkeit, auf die man hier anspielt, die dann aber ein Stück weit überstrapaziert wird, weil sie die Unterschiede nicht berücksichtigt. Diese Ähnlichkeit liegt darin, dass beide natürlich sehr stark von dem, wie wir sagen würden, von einer populistischen Rhetorik, von populistischen Politikparolen geleitet sind. Das äußert sich vereinfacht gesagt darin, dass der zentrale Gegner bei beiden immer sehr abstrakt die da oben sind, die politische Klasse, die Regierenden im Bund wie in den Ländern. Und diese politische Klasse wird angegriffen und attackiert im Auftrag von denen da unten. Und da beginnen dann aber die Unterschiede. Beim AfD sind die da unten unsere Leute, die deutsch sind, aber deutsch im Sinne der AfD und deren Verständnis, was Deutschtum in Anführungsstrichen auszeichnet. Die BSW setzt hier einen anderen Akzent. Bei der BSW sind die da unten die hart und fleißig arbeitenden Menschen. Und was wir da sehen, ist in der Tat, dass diese rechtsextremen Ressentiments, die bei der AfD im Populismus mittransportiert werden, nicht in der gleichen Intensität im BSW mitbedient werden. Und das macht dann, glaube ich, auch den Erfolg des BSW aus, weil das einige angesprochen hat, die sich bei diesen rechtsextremen Ressentiments eben nicht zur AfD zuwenden konnten, obwohl sie diese Russland-Positionen wohl geteilt haben, obwohl sie vielleicht auch eine Begrenzung in der Migrationspolitik grundsätzlich teilen und weil sie sich auch generell nicht eine so starke staatlich angeleitete ökologische Transformationspolitik vorstellen könnten. Aber die waren abgeschreckt immer von diesen starken rechtsextremen Ressentiments. Die konnte die AfD nicht gewinnen. Und dieses Potenzial hat das BSW gerade aufgrund dieses Akzents, den sie da unten etwas anders setzt, dann doch erfolgreich bedienen können.
Also schon auch doch nochmal ein besonderer Fokus auf Ostdeutschland und so ein bisschen Bedienen einer Sehnsucht auch dann doch nach starker Führung oder Fürsorge zumindest.
Ja, vielleicht tatsächlich starke Fürsorge, was aber auch interessanterweise sehr, sehr paradox ist, weil dieser Fürsorgegedanke genau der ist, der den Grünen beispielsweise ja immer extrem vorgeworfen wird. Bei den Grünen ist das dann Bevormundung. Genau, das ist die Verbotspartei. Bei den Hoffnungen, die man wiederum in BSW gerade in sozialpolitischen Fragen setzt, ist tatsächlich ein sehr fürsorgender Staat, der sich um so etwas kümmert. Also der Paternalismus, wie wir auch sagen, der den einen Parteien nützt, hat den anderen Parteien, in dem Fall den Grünen, sehr geschadet, weil er eben unterschiedlich formuliert wird als Verbotspartei oder als Fürsorgepartei.
Jetzt wird die Partei ja gerade erst gegründet offiziell im Sommer. Oft liest man auch vom Label linkskonservativ. Wie nehmen Sie die Berichterstattung über das BSW wahr?
Ich finde dieses Label linkskonservativ oder linkspopulistisch konservativ als ein sehr treffendes. Linkspopulistisch im Hinblick darauf, was wir eben schon angesprochen hatten, durchaus eine Wirtschafts- und Sozialpolitik, die eben von der Linken her auch kommt, ähnliche Programmatiken vertritt, wie wir sie von der Linken aus den letzten 10, 20 Jahren auch kennen, aber konservativ gerade in gesellschaftspolitischen Ansichten. Das betrifft etwa Fragen des Genderns, wo auch das BSW ganz oft CSU Linie ist und sich sehr gut vorstellen kann, den Behörden, den Schulen das Gendern beispielsweise zu verbieten. Auch im Hinblick auf eben die Frage der Integrationsanforderungen und Assimilationserwartungen an ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Da ist auch das BSW eher gesellschaftlich konservativ unterwegs. Und deswegen ist dieses Label linkskonservativ eines, glaube ich, dass es ganz gut greift. Und weil es uns auch sehr deutlich das sichtbar macht, was immer so schön die Repräsentationslücke genannt wird, nämlich Bürgerinnen und Bürger, die eben nicht klassisch links oder konservativ sind, sondern genau in diesen Verbindungen sich auftauchten. Und das hat das bisherige Parteienspektrum nicht repräsentieren können. Das war diese Lücke, die bedient das BSW.
André Brodotz, vielen Dank, der Politologe aus Erfurt. Danke, Herr Brodotz, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Sehr gern.
Während wir hier diesen Podcast aufnehmen, sitzen Vertreter von Bundesregierung, Ländern, Unionsparteien zusammen, um über die Migrationspolitik zu beraten. Hinter verschlossenen Türen dieses Mal. Und so viel weiß man aber schon, da stehen einige teils ziemlich umstrittene Forderungen im Raum, um die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland weiter zu reduzieren. Einige von diesen Maßnahmen sind bereits von der Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Und ein Überblick über den aktuellen Stand, den gibt es zum Beispiel auf deutschlandfunk.de von den Kolleginnen und Kollegen der Nachrichtenredaktion. Hinter der heutigen Folge von Der Tag, da stecken meine Kollegin Bettina Klein und ich. Wir danken fürs Hören und sagen Tschüss.